온다.
깨온다.
온다.
깨온다.
온다.
깨온다.
스티븐 아우스 라틴 아메리카.
보스 스 아메리카 라틴아.
Moin zum Onda Info 242. Nach zwei Nachrichten zu Chile und Argentinien geht's ans Eingemachte. Andreas Behn und Livia Duarte von Pulsar Brasil haben uns mit einer eisenharten Reportage aus dem brasilianischen Knast beglückt. Denn in brasilianischen Gefängnissen wird gefoltert. Doch weder Behörden noch die politisch Verantwortlichen zeigen Interesse, sich mit der Frage der Menschenrechte in Haftanstalten zu beschäftigen. Im Gegenteil, auf den Vorwurf seitens der UNO, dass in brasilianischen Haftanstalten systematisch gefoltert wird, antwortete der Staat, dass nicht gefoltert, sondern unmenschlich und erniedrigend behandelt wird. Die Mehrheit der Gefangenen ist schwarzer Hautfarbe, stammt aus armen Verhältnissen und hat sich Delikte gegen Privateigentum zu Schulden kommen lassen. Der zweite Beitrag kommt von Mr. Markus Plate. Er hat schon wieder einen ausführlichen Beitrag aus Guatemala geschickt, diesmal zum dortigen Umgang mit Menschen mit Behinderungen. Dazu sprach er mit Silvia Kwan. Sie ist Ombudsfrau der staatlichen Ombudsstelle für Menschenrechte in Guatemala. Silvia ist selbst blind und lebt ein sehr unabhängiges Leben, was in Guatemala als Mensch mit Behinderung alles andere als leicht ist.
Und jetzt eine Nachricht aus Argentinien. Die Großmütter von Plaza de Mayo haben erneut ein Kind von Verschwundenen aus der letzten argentinischen Militärdiktatur gefunden. Jetzt hat es seine ursprüngliche Identität wiederbekommen. Es handelt sich bereits um die 102. von den Großmüttern gefundenen Person. Der Mann ist 32 Jahre alt und wurde in der Tötungsanstalt geboren, die in der Technische Armeeschule untergebracht war. Dort wurde er von einem der Repressoren geraubt, der sich derzeit auf der Flucht befindet. Inzwischen wurde bestätigt, dass er der Sohn von Maria Graciela Tauro und Jorge Daniel Rochestein ist. Beide waren in der peronistischen Bewegung Montoneros aktiv. Sie blieben bis heute immer noch verschwunden. Estela de Carlotto, Präsidentin der Großmutter von Plaza de Mayo, erklärte auf einer Pressekonferenz: Der Richter traf eine drastische Entscheidung. Das war die letzte Instanz, die gesetzlich möglich war. Der Richter lud ihn in sein Büro vor und teilte ihm mit, dass das Gericht zur Klärung verpflichtet sei. Er sollte seine Kleider abgeben und dafür neue bekommen. Die Kleider wurden ihm abgenommen und die DNA-Probe stimmte mit diesen beiden Familien überein. Wir wollen, dass ihm klar wird, dass ihn keine der Großmütter versklaven will. Er soll befreit werden, damit er weiß, woher er kommt und wer er ist. Und danach soll er leben, wo er will, lieben, wenn er will, und besuchen, wenn er will. Die Großmütter gaben auch bekannt, dass zuvor eine falsche Probe eingereicht wurde. An diesem Täuschungsversuch war Teile der föderalen Polizei involviert. Estela de Carlotto sagte bei der Pressekonferenz, dass es hier um denselben Polizeichef Carlos Garabenta handelt, der sich um die Fälle Noble Herrera und Fontana Sandoval gekümmert hat. Der Innenminister Julio Alac versicherte, dass der Fall Carlos Garabenta untersucht und er aus seiner Tätigkeit entbunden werde.
Am 18. September wurde in Chile der 200. Jahrestag der Unabhängigkeit gefeiert. Aktivistinnen und Aktivisten der Mapuche nutzten diese Feierlichkeiten, um zu protestieren. 200 Jahre Unabhängigkeit bedeuteten für die Mapuche 200 Jahre Unterdrückung, so ihre Argumentation. Bereits seit über 70 Tagen befinden sich 34 Gefangene der chilenischen Mapuche im Hungerstreik. Sie waren am 12. Juli in den Hungerstreik getreten, vor allem um gegen ein Antiterrorgesetz zu protestieren, das noch aus den Zeiten des Diktators Pinochet stammt. Die Mapuche fordern die Abschaffung dieses Gesetzes. Nach Angaben von Angehörigen der Gefangenen sitzen mehrere der hungerstreikenden Mapuche aufgrund von Zeugenaussagen in Haft. Diese Zeugen treten nur maskiert vor Gericht auf und daher gibt es den Verdacht, dass sie Agenten der Polizei sind. Deshalb fordern die Mapuche auch, dass Zeugen mit verdeckten Gesichtern nicht als Belastungszeugen zugelassen werden dürfen. Außerdem fordern sie verbesserte Haftbedingungen sowie die Nichtanwendung des Militärstrafrechts. Der Hungerstreik ist inzwischen zum innenpolitischen Dauerbrenner geworden, doch Präsident Piñera wiegelt ab. Es gibt über 1 Million Chileninnen und Chilenen, die sich als Mapuche oder andere Indigene sehen. Und die übergroße Mehrheit feiert diesen Unabhängigkeitstag. Deswegen darf man unsere indigenen Völker wie die Mapuche, die an den Feierlichkeiten teilnehmen, nicht verwechseln mit 34 Gemeindemitgliedern, die sich auf einem Irrweg befinden. Bereits seit Jahren kämpfen die Mapuche vehement gegen die Ausbeutung des Gebietes, in dem sie seit Jahrhunderten leben. In ihren Augen will die Regierung das Land weiter ausbeuten und erklärt deshalb alle Mapuche zu Terroristen, damit auf sie das Antiterrorgesetz angewendet werden kann. Dieses Gesetz war nach Meinung der Mapuche von Pinochet zur Bekämpfung der sozialen Bewegungen verabschiedet worden. Das Nachrichtenportal Mapu Express hat ein Video mit Interviews von Angehörigen der Inhaftierten veröffentlicht. Darin erklärt die Schwester eines der Hungerstreikenden:
Ich bin schon in einer solchen Umgebung geboren. Ich bin so aufgewachsen. Ich kenne keine andere Realität als die der ständigen Verfolgung. Die ganzen Jahre schon. Mein Ausweg im Moment ist mein Studium im Temeco. Aber ich komme trotzdem nicht zur Ruhe, denn ich weiß, dass sie mich die ganze Zeit beobachten. Sie schauen, was ich mache, sie suchen nach jeder Kleinigkeit, um auch mich zu kriegen.
In der Woche vor dem Unabhängigkeitstag hatte der Senat mehrheitlich dafür gestimmt, das Antiterrorgesetz zu modifizieren. Das reicht den Mapuche jedoch nicht. Sie wollen, dass das Gesetz ganz abgeschafft wird. Die Regierung hat zwar angeboten, einen runden Tisch für die Entwicklung der Araucanía, des Gebietes, in dem sie leben, einzurichten. Doch die Mapuche gehen davon aus, dass es von Seiten der Regierung keine wirkliche Dialogbereitschaft gibt und haben das Angebot daher erst einmal ausgeschlagen. Einige der Hungerstreikenden befinden sich bereits in einem kritischen Gesundheitszustand und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. So scheint der Hungerstreik also auf eine Eskalation hinzusteuern.
In brasilianischen Gefängnissen wird gefoltert. Was Menschenrechtler seit langem anprangern, steht jetzt auch in einem Untersuchungsbericht, den die Gefängnispastorale der katholischen Kirche veröffentlicht hat. Das Dokument listet 211 Fälle von Folter während der vergangenen 3 Jahre auf. Mitglieder der Pastorale sind Anklagen in 20 Bundesstaaten nachgegangen. Sie sprachen mit den Gefangenen, den Angehörigen und dem Gefängnispersonal. Die detaillierten Fallstudien werden zurzeit noch von Anwälten aufgearbeitet und dann der Staatsanwaltschaft vorgelegt. Bei Folter in Strafanstalten handelt es sich um eine spezifische Form der Unterdrückung, die im Kontext des gesamten Strafverfolgungssystems betrachtet werden muss, erklärt José Jesus Filho, Rechtsberater der Gefängnispastorale.
A tortura é uma forma de gestão prisional. A tortura é uma punição, é uma forma de punição.
Folter ist eine Form der Gefängnisleitung und eine Form der Bestrafung. Sie wird auch benutzt, um Hierarchien unter den Gefangenen herzustellen. In den Bundesstaaten Pernambuco und Rio Grande do Sul ist es üblich, dass Gefangene selbst foltern auf Anweisung der Anstaltsleitung, die wiederum Absprachen mit Bandenchefs trifft. Die Folter steht im Zusammenhang mit dem internen Drogenhandel, sexueller Gewalt, interner Korruption und ist in einigen Regionen Teil eines ganzen Netzwerkes von Gewaltverbrechen.
Ela tá entremeada com a violência sexual, a corrupção interna, faz parte de toda uma rede de violações.
Die UNO, die Brasilien in Menschenrechtsberichten systematische Misshandlungen in Gefängnissen vorwirft, definiert Folter als Akt, durch den jemandem gewaltsam körperlicher oder psychischer Schmerz zugefügt wird. Als Motive werden das Erzwingen von Informationen und Geständnissen oder einfach Bestrafung genannt. Zudem wird immer eine Hierarchie zwischen Folterer und Folteropfer hergestellt. Den Tatbestand der unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung oder Strafe hat die UNO aber nicht eindeutig definiert. Im Fall der Misshandlung von Strafgefangenen folgt daraus eine begriffliche Ungenauigkeit, die nach Meinung der Menschenrechtsanwältin Tamara Melo von staatlicher Seite oft dazu genutzt wird, um die Gegebenheiten in Gefängnissen zu verschleiern.
O que a gente enxerga na realidade brasileira hoje do sistema prisional é, no mínimo, tratamento desumano e degradante e que muitas vezes pode ser.
Im brasilianischen Gefängnissystem sind zumindest unmenschliche und erniedrigende Behandlung an der Tagesordnung. Oft haben sie das Ausmaß von Folter. Die jeweilige Bezeichnung dient oft dazu, die Zustände schönzureden. Auf den Vorwurf seitens der UNO, dass in brasilianischen Haftanstalten systematisch gefoltert wird, antwortete der Staat, dass nicht gefoltert, sondern unmenschlich und erniedrigend behandelt wird. Dies ist ein klares Beispiel dafür, wie mit Begriffen die Realität umgedeutet wird. Es ist sehr wohl Folter. Und weder Folter noch unmenschliche Behandlung sind nach internationalem oder nach brasilianischem Recht zulässig.
Tanto tratamento degradante quanto a tortura são proibidos, são vedados na legislação internacional e na legislação nacional.
Ein Beispiel für die Situation von Strafgefangenen in Brasilien ist die Haftanstalt in Vila Velha im Bundesstaat Espírito Santo. In einem Trakt, der für 36 Gefangene ausgelegt ist, wurden Ende 2009 256 Menschen eingepfercht. Es gab keine Hygiene, die Versorgung mit Wasser und Essen war unregelmäßig. Allein in dem Jahr wurden dort 5 Insassen ermordet. Ständig kam es zu Gewaltausbrüchen, Fluchtversuchen und Übergriffen seitens der Aufseher. Tamara Melo hatte den Fall damals gegenüber der Organisation amerikanischer Staaten, OAS, zur Anklage gebracht. Die Regierung Brasiliens wurde angewiesen, Abhilfe zu schaffen. Heute befinden sich nur noch 160 Gefangene in dem Trakt, der für 36 Insassen gebaut wurde. Nach wie vor ist die Mehrzahl von ihnen noch nicht einmal rechtskräftig verurteilt worden. Das Einschalten internationaler Instanzen löst zwar nicht das Problem, ist aber ein effektiver Mechanismus, um Verbesserungen zu erwirken, so die Anwältin Melo. Der Druck von außen habe dazu geführt, dass Gefangene nicht mehr in Container gesperrt werden, in denen Temperaturen von über 50 Grad Celsius herrschen. Auch in der Strafanstalt von Urso Branco im nördlichen Bundesstaat Rondônia, die als eine der gewalttätigsten im Land gilt, hat die internationale Aufmerksamkeit bewirkt, dass die Zustände jetzt von ausländischen Menschenrechtsorganisationen überwacht werden können. Der erschreckende Untersuchungsbericht der Gefängnispastorale ist allerdings nur die Spitze des Eisbergs. Das liegt daran, dass es extrem schwierig ist, Informationen über die Haftanstalten, Zellen auf Polizeirevieren oder geschlossene Anstalten zu bekommen.
Unidades prisionais hoje são lugares fechados.
Die Anstalten sind unzugänglich. Was in ihnen passiert, wissen weder die Gesellschaft noch die Behörden. Über Folter gibt es keinerlei Daten, auch nicht über Todesfälle in Haft. Es wird noch nicht einmal eine polizeiliche Untersuchung eingeleitet. Zudem gibt es keine unabhängige Kontrolle über die Zustände innerhalb des Haftsystems. So kommt es auch nicht zu Untersuchungen über Folterungen. Generell wird ein solcher Fall nicht als Folter behandelt, sondern als Körperverletzung. Ein weiteres Problem ist, dass die Beamten, denen Folterung vorgeworfen werden, nicht entlassen, sondern in der Anstalt weiter beschäftigt werden.
Brasilien hat im Jahr 2007 die UN-Konvention gegen Folter, grausame Strafen und andere Misshandlungen unterzeichnet. Eine wichtige Richtlinie dieses internationalen Gesetzes ist die transparente Überwachung von Gefängnissen. Die Schaffung einer entsprechenden nationalen Gesetzgebung hätte noch im gleichen Jahr stattfinden sollen. Doch bis heute ist der Gesetzesentwurf nicht dem Kongress vorgelegt worden. Nach Ansicht des Menschenrechtsaktivisten und Landtagsabgeordneten von Rio de Janeiro, Marcelo Freixo, gehen die Probleme im brasilianischen Haftsystem auf Strukturen aus kolonialer Zeit zurück. Wer nicht zur weißen Oberschicht gehört, wird seit jeher autoritär behandelt und bis heute ist für viele die soziale Frage ein Fall für die Polizei. Entsprechend ist das Profil der Gefängnisbevölkerung klar definiert. Die Mehrheit ist schwarzer Hautfarbe, stammt aus armen Verhältnissen und hat sich Delikte gegen Privateigentum zu Schulden kommen lassen. Laut Justizministerium sitzen knapp 480.000 Brasilianer und Brasilianerinnen hinter Gittern, rund ein Drittel davon Untersuchungsgefangene. Im Gegensatz zum Bevölkerungswachstum von 1,4% wächst die Zahl der Häftlinge jährlich um 10%. Sollte es so weitergehen, rechnet Marcelo Freixo hoch, würde im Jahr 2083 die gesamte brasilianische Bevölkerung im Gefängnis leben. Das ganze Haftsystem müsse grundlegend verändert werden, um menschenwürdige Zustände herzustellen, sagt der Abgeordnete Marcelo Freixo.
Der Besuch einer Haftanstalt zeigt, dass es keiner folternden Beamten bedarf. Schon die Bedingungen, unter denen die Menschen dort leben, ist eine Folter. Der Raum, das ganze Regime, das der Staat dort eingerichtet hat, ist Folter. Notwendig ist ein anderer politischer Umgang mit dem Strafsystem. Zum Beispiel eine gesonderte Unterbringung von Untersuchungshäftlingen und eine ganze Reihe von Maßnahmen, die nicht direkt mit der Praxis von Folter verbunden sind, aber verhindern, dass sie praktiziert wird.
Noch weit entfernt von Teilhabe und Einbeziehung Menschen mit Behinderungen in Guatemala. Die Vertragsstaaten der im Mai 2008 in Kraft getretenen UN-Behindertenrechtskonvention haben sich unter anderem verpflichtet, geeignete Maßnahmen zu treffen, um Menschen mit Behinderungen einen angemessenen Lebensstandard und sozialen Schutz zu sichern. Wie alle Menschenrechtskonventionen sieht auch die Behindertenrechtskonvention vor allem den Staat in der Verantwortung. Er soll die Menschenrechte in seiner Politik umsetzen, er soll aber auch die betroffenen Menschen vor Rechtsverletzungen durch Dritte schützen. Das können Privatpersonen, Nachbarn oder Unternehmen sein. Schließlich soll er Barrieren abschaffen, damit die Menschen von ihren Rechten auch tatsächlich Gebrauch machen können, um zur Arbeit kommen zu können zum Beispiel oder in die Seminarräume von Universitäten. Die volle und wirksame Teilhabe an der Gesellschaft und die Einbeziehung in die Gesellschaft sind als allgemeine Grundsätze der Konvention aufgenommen worden. Guatemala hat die Konvention im März 2009 ratifiziert. Silvia Kwan ist Ombudsfrau für die Rechte von Menschen mit Behinderung in der staatlichen Ombudsstelle für Menschenrechte in Guatemala. Daneben ist sie Mitbegründerin der Organisation Colectivo Vida Independiente de Guatemala, die sich für die Rechte von Menschen mit Behinderungen einsetzt und zurzeit vor allem für Verbesserungen im öffentlichen Nahverkehr. Silvia ist selbst blind und lebt ein sehr unabhängiges Leben, was in Guatemala als Mensch mit Behinderung alles andere als leicht ist. Silvia, wie ist die Situation in Bezug auf Menschen mit Behinderungen in Guatemala?
Bueno, básicamente el ámbito legal consta de legislación nacional. Hay una ley específica que se llama Ley de Atención a las Personas con Discapacidad.
Auf nationalem Level gibt es das Gesetz zur Betreuung von Menschen mit Behinderungen. Einer der zentralen Bestandteile des Gesetzes ist die Einrichtung des Nationalen Rates für die Betreuung von Menschen mit Behinderungen. In diesem Rat sind neben den Ministerien und der Ombudsstelle für Menschenrechte auch Vertreter der Zivilgesellschaft vertreten. Abgesehen davon entwickelt das Gesetz einige Rechte für Menschen mit Behinderungen, vor allem was wirtschaftliche und soziale Rechte betrifft. Praktisch gibt es aber kaum Fortschritte. Vor allem, weil so gut wie keine finanziellen Mittel zur Verfügung gestellt wurden, um das Gesetz umzusetzen. Der Staat tut also fast nichts für Menschen mit Behinderungen. Das kann ich als blinder Mensch, wie auch als Mitglied von Kollektiven behinderter Menschen, aus persönlicher Erfahrung sagen. Schon das Gesetz zum Schutz behinderter Menschen ist sehr schwach. Aber die guatemaltekischen Institutionen sind noch viel schwächer. Das größte Problem jedoch ist, dass Menschen mit Behinderungen nach wie vor nicht als Rechtssubjekte gesehen werden, sondern als Rechtsobjekte. Als Objekte für karitative Projekte, für Projekte aus Mitleid. Das ist eine sehr altmodische Sichtweise und leider auch eine Sichtweise, die sich viele Menschen mit Behinderungen noch heute zu eigen machen. So sind fast alle Programme und Projekte für Menschen mit Behinderungen in Guatemala, sowohl was den Staat als auch was Privatinitiativen betrifft, karitative Projekte. Und der Staat tut nichts, um diese Situation zu ändern. Deswegen ist es so wichtig, dass Guatemala die UN-Behindertenkonvention in geltendes Recht überführt, weil die Konvention ganz klar an den Menschenrechten von Menschen mit Behinderungen ausgerichtet ist. Und weil sie den guatemaltekischen Staat verpflichtet, konkrete Maßnahmen zu ergreifen, um die staatliche Politik an die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen anzupassen. Damit behinderte Menschen nicht nur karitativ unterstützt, sondern einbezogen werden und teilhaben an der Gesellschaft. Damit sie sich selbst bemächtigen und ihr Leben und ihre Zukunft selbst bestimmen, starke Organisationen bilden können, etc.
Para que las personas con discapacidad realmente puedan ser incluidas en los diferentes espacios y puedan empoderarse y crear sus organizaciones fuertes, etc.
Als Colectivo Vida Independiente de Guatemala habt ihr euch in den letzten Jahren sehr für eine Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs, also beim Bussystem in der Hauptstadt, eingesetzt. Welche Probleme gab es denn da bislang und was hat sich getan?
Tal vez en el ámbito del transporte público es un ejemplo que yo cito porque siento que ahí sí ha habido un poquito más de avances porque sí hubo o existen todavía un movimiento de organizaciones de personas con discapacidad que han estado incidiendo por mejorar las condiciones.
Der öffentliche Nahverkehr ist ein Bereich, wo es kleine Fortschritte gegeben hat. Eben weil es hier eine Bewegung von Menschen mit Behinderungen gibt, die dafür kämpft, dass sich die Bedingungen verbessern. Bislang gibt es in Guatemala ein System von Bussen, die keinerlei Zugänglichkeit für Menschen mit Behinderungen bietet. Beim Einsteigen sind steile Stufen zu erklimmen. Es gibt keine behindertengerechten Sitze. Der Service ist miserabel. Es ist ein total ineffizientes System, das die Stadt aber sehr viel Geld kostet. Vor 8 Jahren hat die Stadt beschlossen, ein Metrobussystem einzuführen. Neue Busse, die auf eigenen Spuren fahren und eigene Haltestellen besitzen. Ein System, das zum Beispiel in Mexiko-Stadt, in Bogotá, in Quito oder in Curitiba in Brasilien sehr gut funktioniert. Als die Pläne bekannt wurden, hat die Bewegung behinderter Menschen begonnen, politischen Druck auf die Stadt auszuüben, damit beim neuen Verkehrssystem die Zugänglichkeit gewährleistet ist. Es hat Verhandlungen gegeben und als die keine Einigung brachten, ist die Bewegung vor Gericht gezogen und hat Recht bekommen. Während es bei der ersten Linie noch große Schwächen gibt, haben sie einige davon bei der zweiten Linie beseitigt. Bei der zweiten Linie gibt es zum Beispiel keine Zugänge über Treppen mehr. Im nächsten Jahr soll eine dritte Linie eröffnet werden und wir sind zuversichtlich, dass diese dann noch behindertengerechter ausgeführt
barreras que tenía la primera línea como las pasarelas con escaleras ya no fueron construidas en la segunda línea. La municipalidad anuncia ya pronto la inauguración de una tercera línea, probablemente para el próximo año y esperamos que conforme vayan ampliando este servicio pues vaya mejorando.
Das Leben für Menschen in Behinderungen gestaltet sich also nach wie vor mehr als schwer in Guatemala Stadt. Auf dem Land wird die Lage ja nicht viel besser sein. Gibt es denn Positivbeispiele, also Orte in Guatemala, wo Menschen mit Behinderungen besser eingebunden sind und mehr teilhaben?
Sí hay algunos esfuerzos que se han hecho también en las comunidades. Te puedo citar uno concretamente en Santiago Atitlán.
Ja, ich kann dir ein konkretes Beispiel aus Santiago Atitlán nennen. Dort gibt es seit vielen Jahren ein System, das wir gemeindebasierte Rehabilitation nennen. Es ist ein Modell, in dem ein Mensch mit Behinderung zunächst einmal Unterstützung bekommt, medizinische Betreuung, Rehabilitation, Mobilitätshilfen. Es beinhaltet aber auch Bildungsprogramme und berufliche Schulungen und Weiterbildung. Wir reden hier also von einem Prozess mit dem Ziel, einen behinderten Menschen in die Gesellschaft einzubeziehen, ihn teilhaben zu lassen, ihn zum gleichwertigen Teil der Gesellschaft zu machen. Santiago praktiziert dieses Modell bereits seit 20 Jahren. Und wenn du dich in der Stadt umschaust, dann siehst du, dass Menschen mit Behinderungen hier tatsächlich einbezogen werden. Du findest sie in allen Bereichen des Berufslebens und sie sind in den Schulen integriert. Du siehst, dass die Familienangehörigen hier keine Scham empfinden, ein behindertes Familienmitglied zu haben. So wie das vielerorts in Guatemala leider der Fall ist, auch in der Hauptstadt.
Wie sieht es denn im lateinamerikanischen Vergleich aus? Gibt es denn da Länder, die fortschrittlicher sind als Guatemala?
Fuera de Guatemala también vemos ejemplos muy buenos. Entonces, donde tú ves que hay una participación.
Überall da, wo es eine kraftvolle und große Bewegung von Menschen mit Behinderungen gibt, da gibt es auch Erfolge. Ein gutes Beispiel ist Peru. Wie Guatemala ein Land, das arm ist, das einen hohen Indigenenanteil besitzt und eine Vielfalt an Landschafts- und Klimazonen. Aber in Peru gibt es eine starke Bewegung von Menschen mit Behinderungen. So stark, dass es hier sogar seit mehr als 15 Jahren Abgeordnete mit Behinderungen gibt. Jede Gemeinde hat ein Büro, das sich um die Belange von Menschen mit Behinderungen kümmert. Auf politischem Level ist das Thema weit präsenter als in Guatemala. Und auch wenn es natürlich auch in Peru noch sehr viel zu tun gibt, so gibt es dort wenigstens administrative Strukturen für unsere Belange.
In Guatemala ist ja 1996 Frieden geschlossen worden, nach vielen Jahren Diktatur und Guerillakrieg. Wie steht es denn um die Menschen, die in dieser Zeit so schwer verletzt wurden, dass sie heute mit Behinderungen leben müssen, ob Soldaten, Guerillakämpfer oder Zivilbevölkerung?
Para las personas que formaron parte del ejército, sí.
Was die Armee anbetrifft, hier gibt es ein gutes System von medizinischer und psychologischer Betreuung und von Sozialleistungen. Wenn wir von der Zivilbevölkerung und den Guerillagruppen sprechen, dann gibt es in diesen Bereichen so gut wie überhaupt keine Unterstützung durch den Staat, so wie es in anderen Ländern der Region mit bewaffneten Konflikten der Fall ist. Das ist sehr tragisch, denn es handelt sich hier um eine große Anzahl von Menschen. Viele sind Indigenas und viele mussten nach Friedensschluss wieder in ihre Dörfer zurückkehren, wo es überhaupt keine Betreuungsmöglichkeiten gab. Viele Menschen sind aufgrund der fehlenden Betreuung gestorben. Es ist schlimm, dass sich der Staat um diese Menschen überhaupt nicht gekümmert hat. Es ist mir allerdings auch wichtig, darauf hinzuweisen, dass auch die jüngsten Naturkatastrophen dazu geführt haben, dass die Anzahl von Menschen mit Behinderungen stark angestiegen ist. Und auch hier sehe ich wenig Maßnahmen, die der Staat ergreift, um diesen Menschen zu helfen.
Silvia Kwan war das, Ombudsfrau für die Rechte von Menschen mit Behinderung in der staatlichen Ombudsstelle für Menschenrechte in Guatemala und Mitbegründerin der Organisation Colectivo Vida Independiente de Guatemala.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.